Vor zwei Wochen haben wir zusammen die Werke von Jesus betrachtet. Und der Start meiner Predigt war der Vers aus Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und ich größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und wenn ich diesen Vers lese, löst es mir Erstaunen, vielleicht sogar Unglauben aus. Wie ist das möglich, dass wir größere Werke als Jesus tun können? Doch Jesus selber hat diese Aussage gemacht. Das heißt, sie muss wahr sein. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir einen Vorgeschmack von diesen größeren Werken. Das Kapitel 2 der Apostelgeschichte berichtet von 3000 neuen Jüngern nach einer Predigt von Petrus. Jeden Tag gab es Menschen, die zur Gemeinde dazu kamen. Kapitel 4 der Apostelgeschichte lesen wir von 5000 Neubekehrten. Amen.
Amen.
Wir lesen von zahlreichen Bekehrungen, wachsenden Gemeinden und einer rasanten Ausbreitung des Evangeliums. Wie war das möglich? Eine Antwort finden wir im Johannes 3. Hier lesen wir von der Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. In Vers 1 steht: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Und einige Worte zum Kontext: Nikodemus gehörte zu den Pharisäern, eine streng religiöse Gruppierung der Juden. Nikodemus war Mitglied im Hohen Rat. Der Hohe Rat war die oberste jüdische, religiöse und politische Instanz und gleichzeitig das oberste Gericht. Zusammengefasst, Nikodemus hatte ein großes Wissen und viel, viel Einfluss. Lesen wir weiter. Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und was ist die Antwort von Jesus? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus lehrt die Notwendigkeit, eine neue Geburt zu erlernen. Und was ist eine neue Geburt? Nikodemus spricht zu Jesus: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Und hier die Antwort von Jesus. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Eine Geburt aus Wasser und Geist, was bedeutet das? Ich möchte die Schritte des Glaubens anhand von einigen Bildern erklären. Eines Tages wurden wir alle geboren. Das ist unser Körper oder unser Fleisch, wie Jesus sagt. Dann redet Jesus über eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Er sagt, dass wir aus Wasser und Geist geboren werden müssen. Und Jesus nutzt das Symbol des Wassers, weil Wasser reinigt. Als Menschen erkennen wir, dass wir Sünder sind und glauben, dass Gott uns von unseren Sünden reinigt. Das ist die Bekehrung, Buße tun, seine Fehler erkennen. Ich erkenne, dass ich Jesus brauche. Allein kann ich es nicht schaffen, um das ewige Leben zu bekommen. Und diese Entscheidung nennt man Bekehrung. Diesen Schritt, diese Entscheidung finden wir im Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann sagt Jesus, dass wir aus Geist geboren werden müssen und dass wir von Neuem geboren werden müssen. Die Übersetzung für das Wort neu auf Griechisch erneuten bedeutet von oben. Wenn Jesus diese neue Geburt, diese Wiedergeburt erwähnt, meint er immer eine Geburt, die von oben kommt. Die Wiedergeburt ist Gottes Werk in uns. Und was sind die Merkmale einer neuen Geburt? Was passiert, wenn wir wiedergeboren werden? Was sind die Eigenschaften einer Geburt aus Geist? Zuerst haben wir eine Heilsgewissheit. Wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Wir erhalten einen neuen Status. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Zugang zum Reich Gottes. Wir haben einen anderen Umgang mit der Sünde. Und wir werden als gerechtet betrachtet. Als gerecht betrachtet. Wie war es bei mir, als ich Jesus in meinem Herzen angenommen habe? Als ich mich bekehrt habe, fand diese neue Geburt statt. Als Konsequenz habe ich gewusst, dass ich einen himmlischen Vater habe. Ein Vater, der mich nie verlassen wird. Eine zentrale Tatsache für mich, weil ich ein Kind von geschiedenen Eltern bin. Und gleichzeitig habe ich gewusst, nach meinem Tod werde ich bei Jesus im Himmel sein. Und schlussendlich nahm auch Jesus die Scham, die der Scheidung weg. Ich war frei. Die Wiedergeburt verändert eine Person. Sie ist nicht mehr die gleiche. Eine Person, die depressiv war, wird vielleicht sagen können, ich habe Frieden und Freude im Herzen. Eine Person, die voller Zorn war, wird vielleicht sagen können, ich bin meinen Emotionen nicht mehr ausgeliefert, sondern darf mehr und mehr lernen, was es heißt, sanftmütig und geduldig zu sein. Eine Person, die in einer Sucht gefangen war, wird vielleicht sagen können, ich bin frei. Diese Umwandlung einer Person wird auch vom Umfeld beobachtet und wahrgenommen. Und zweite Morgen, du stellst dich persönliche Fragen. Bist du auch wieder geboren? Schau noch einmal dieses Bild an. Wo stehst du momentan? Und zurück zu meiner ursprünglichen Frage, warum konnten die Jünger so große Werke tun? Eine Dimension ist nicht zentral. Sie haben die Wiedergeburt erlebt. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage Ihnen, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann erwähnt Jesus zwei weitere Schlüsse, um größere Werke zu tun. Und was ihr bieten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf das der Vater verwirklicht werde im Sohn. Was ihr mich bieten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Im Namen Jesu bitten heißt einerseits auf seinen Befehl oder in seiner Autorität bitten oder beten. Es beinhaltet aber noch einen zweiten Aspekt. Der Name beinhaltet das Sein, das Wesen und all die Eigenschaften einer Person. Im Namen Jesu zu beten bedeutet daher, in Jesus zu beten. Also in inniger Gemeinschaft mit ihm, in seinem Geist und in seinem Willen beten. Und den letzten Schlüssel lesen wir in Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Jünger immer mit Jesus. Er konnte sie direkt lehren. Um seine Werke weiterzumachen, brauchten die Jünger und wir alle den Heiligen Geist. Am Pfingsten wurde der Geist von Gott über sie ausgegossen. Und dann geschahen zahlreiche Bekehrungen, Gemeindewachstum, neue Gemeinde. Diese Geistestaufe war kein Selbstzweck, sondern eine Salbung, eine Kraftausrüstung, um Zeugnis zu geben und das Evangelium weiterzugeben. Die Jünger hatten eine Macht, eine Autorität bekommen. Sie hatten keine Angst mehr und waren sogar glücklich, um für das Evangelium leiden zu dürfen. Und die Auswirkungen durchziehen die ganze Apostelgeschichte und sind ein starkes Beispiel von diesen größeren Werken, von denen Jesus gesprochen hat. Zum Abschluss möchte ich uns alle eine Frage stellen. Wie steht es mit dir und mir? Sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Lassen wir uns immer wieder neu fühlen und geben seinen Wirken in uns Raum. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, um Gott ganz persönlich Antwort zu geben. Vielleicht hast du erkannt, dass du noch keine Wiedergeburt erlebt hast. Dann laden wir dich ein, auf jemanden von uns und Team zuzukommen und wir werden gerne mit dir beten. Vielleicht möchtest du Gott bitten, dich ganz neu mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Und vielleicht merkst du, dass Sünde in deinem Leben ist, die Gottes Wirken bremst. Darum ist heute die Möglichkeit, Gott um Vergebung zu bitten und dein Leben mit Gott zusammen aufzuräumen, sodass der Geist Gottes ganz neu in dir Raum einnehmen kann. Wir nehmen uns jetzt einen Moment der Stille, um Gott ganz persönlich Antwort zu geben.